Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Herzlich willkommen zu Folge 17 von Psychologie fürs Klassenzimmer. Sicher kennen Sie den beliebten Kalenderspruch Together everyone achieves more, dessen Anfangsbuchstaben das Wort Team ergeben. Zusammen schafft jeder mehr, scheint manchmal so etwas wie ein universelles Mantra, und umso interessanter ist das klassische Experiment des französischen Agraringenieurs Maximilien Ringelmann aus den 1880er Jahren, gewissermaßen das erste sozialpsychologische Experiment überhaupt. Ringelmann ließ 7 Personen an einem Seil ziehen, und zwar unter einer Bedingung jeweils einzeln und unter einer anderen Bedingung zusammen in der Gruppe. Er stellte fest, dass die Personen allein im Durchschnitt ein Gewicht von 85 Kilogramm ziehen konnten, während es in der Gruppe pro Person lediglich 65 Kilogramm waren. Durch Kooperation büßte die Gruppe fast 25% der Leistungsfähigkeit ein. Erhöhte man die Zahl der Personen, nahm die Leistung pro Person weiter ab. Das Phänomen, dass Menschen in der Gruppe eine geringere kollektive Leistung erbringen als aufgrund der summierten Einzelleistungen, nennt man bezugnehmend auf dieses Experiment Ringelmann-Effekt. Der Sozialpsychologe Harry Ingham konnte Jahre später durch Veränderungen des Versuchsdesigns ausschließen, dass der Leistungsverlust durch Koordinationsschwierigkeiten zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern zustande kam. Und er führte diesen daher auf Veränderungen der Motivation zurück. Die Beobachtung, dass die Motivation von Individuen bei Gruppentätigkeiten sinkt, wird seitdem als Social Loafing, auf Deutsch soziales Faulenzen, bezeichnet. Ist damit das Mantra Together everyone achieves more in Gefahr? Und was bedeutet dies für kooperatives Lernen in der Schule? Schauen wir doch einmal ein bisschen genauer.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um einen echten Klassiker. Nämlich den Artikel When Does Cooperative Learning Increase Student Achievement von Robert Slevin aus dem Jahr 1983. Erschienen in der Fachzeitschrift Psychological Bulletin. Der Artikel ist in der Folgenbeschreibung verlinkt. Es handelt sich um eine Art frühe Form der Meta-Analyse und untersucht wurde, unter welchen Bedingungen kooperatives Lernen zu einer Verbesserung der Schülerleistungen führt. Und wenn Sie fragen, warum keine neuere Studie, so war der Artikel ein Meilenstein in der Erforschung kooperativen Lernens und er ist einer der am meisten zitierten in diesem Kontext. Zudem finde ich sehr interessant, was man 1983 schon alles zu dem Thema wusste und wie viel bzw. wie wenig davon 40 Jahre später in den Schulen angekommen ist.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Kooperatives Lernen, häufig gleichgesetzt mit der Sozialform der Gruppenarbeit, wird in der pädagogischen Literatur als Mittel zur gezielten Förderung sozialer Kompetenzen aufgefasst und gleichzeitig für Schülerinnen und Schüler als geeignet dafür beschrieben, Inhalte selbstständig und mit hohem Elaborationsgrad zu verarbeiten. Wahrscheinlich aus diesen Gründen werden kooperative Lernformen in der Praxis auch relativ häufig eingesetzt. Gemäß einer Untersuchung mit einer deutschen Lehrpersonenstichprobe von Vanessa Völlinger aus dem Jahr 2018 setzen nur etwa 4% der Lehrkräfte kooperatives Lernen überhaupt nicht ein. Und immerhin 26% berichten, kooperative Lernformen jede Woche zu verwenden. Mit steigendem Lebensalter geht die berichtete Häufigkeit des Einsatzes zurück. Und was zu denken gibt, nur die Hälfte der Stichprobe kann konkrete Methoden des kooperativen Lernens nennen. Gruppenarbeit wird von Schülerinnen und Schülern nur teilweise als hilfreiche Sozialform wahrgenommen, wenn es um ihre tatsächlichen Lernerfolge geht, was sich in einer skandinavischen Studie deutlich zeigt. Der Satz "Bitte nicht schon wieder eine Gruppenarbeit, können Sie uns das nicht einfach erklären?" spiegelt diese Ergebnisse anekdotisch wider. Die Meta-Analyse von Robert Slevin ist für Lehrerinnen und Lehrer vor allem deshalb interessant, da sie ihnen Informationen bietet, wie sie kooperatives Lernen effektiv in ihren Unterricht integrieren können. Slavins Ergebnisse weisen auf die Bedeutung von kontextuellen Faktoren hin, die berücksichtigt werden müssen, um das Potenzial des kooperativen Lernens auszuschöpfen. Sie verdeutlichen, dass die Vorstellung, man müsse Schülerinnen und Schüler einfach in Gruppen zusammensetzen und schon trete kooperatives Lernen auf, wesentlich zu kurz greift.
Was wurde genau erforscht?
Robert Slavin hält es für fraglich, ob eine Generalisierung der Wirksamkeit von kooperativen Lernformen im Sinne von Together everyone achieves more als nützlich angesehen werden kann. Er geht davon aus, dass Lernende unter unterschiedlichen Bedingungen auf unterschiedliche Weise von kooperativem Lernen profitieren. Bevor ich aber genauer auf das Forschungsdesign eingehe, ist es bei diesem Thema sicher sinnvoll, erst einmal Begriffsklarheit zu schaffen. Kooperatives Lernen bedeutet zunächst einmal, mit anderen zusammenzulernen. Häufig wird der Begriff nicht unterschieden von dem des kollaborativen Lernens und in vielen Fällen wird beides irgendwie gleichgesetzt mit Gruppenarbeit. Kooperation und Kollaboration unterscheiden sich jedoch voneinander, und zwar anhand der jeweiligen Ziele. Kooperation bedeutet, die eigenen Ziele in der Zusammenarbeit mit anderen zu erreichen, während Kollaboration dem Erreichen eines geteilten Zieles mehrerer Personen dient. Auf Lernen übertragen könnte man sagen, kooperatives Lernen bedeutet, in einer Gruppe zu lernen, kollaboratives Lernen bedeutet, als Gruppe zu lernen. Beim kooperativen Lernen arbeiten Schülerinnen und Schüler zusammen, um am Ende individuelle Fortschritte zu erzielen. Beim kollaborativen Lernen dagegen arbeiten alle Gruppenmitglieder gemeinsam an einer Problemlösung. Sie teilen ihre Erfahrungen und bilden eine einheitliche Wissensbasis. Und beide Formen können in Form von Gruppenarbeit organisiert sein. Aber Gruppenarbeit kann auch bedeuten, dass Schülerinnen und Schüler einfach zu mehreren aufgeteilt werden und jeder Schüler und jede Schülerin an einer separaten Aufgabe arbeitet, die dann am Ende zusammengefügt werden. Arbeit in Gruppen kann also zum einen auf dem Prinzip der Task Specialization beruhen, bei dem Aufgaben innerhalb einer Gruppe aufgeteilt und den einzelnen Gruppenmitgliedern unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden. Zum anderen auf dem Prinzip der Group Study, bei dem Schülerinnen und Schüler interagieren und sich gegenseitig helfen, Konzepte zu verstehen und Fragen zu klären, indem sie gemeinsam über das Thema diskutieren und ihr Wissen teilen und letztendlich ein vertieftes Verständnis erlangen sollen. Kooperatives Lernen wird in der Untersuchung von Slavin als allgemeiner Oberbegriff für alle Formen des Lernens gebraucht, bei denen Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Form miteinander lernen. Eines ist noch wichtig: Die Erforschung der Wirksamkeit von kooperativen Settings auf Lernleistungen muss immer berücksichtigen, dass diese Settings nachgewiesene positive und zum Teil substanzielle Effekte auf andere Kriterien wie Selbstkonzept, Voraussetzungen in anderen Settings zu kooperieren, bis hin zur Bereitschaft zur Inklusion anderer haben. Solange Effekte auf Lernleistungen nicht negativ ausfallen, ist ihr Einsatz schon aufgrund dieser anderen Effekte gerechtfertigt. Und damit kommen wir nun zum eigentlichen Thema, der Meta-Analyse zum kooperativen Lernen. Der Forschungsgegenstand dieser Meta-Analyse ist die Wirkung kooperativen Lernens auf Lernleistungen in der Primar- und Sekundarstufe. Es geht nicht darum, unter welchen Bedingungen Gruppen bessere oder schlechtere Ergebnisse produzieren, sondern unter welchen Bedingungen Individuen unter kooperativen Bedingungen besser oder schlechter lernen. Ein wichtiger Unterschied. Es wurden 46 Einzelstudienergebnisse quantitativ zusammengefasst, aber Slavin gibt nicht, wie heute in Meta-Analysen üblich, aggregierte Effektstärken an, sondern lediglich signifikante Unterschiede zwischen Kontroll- und Experimentalgruppen. Er führte zudem Subgruppenanalysen durch, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen kooperatives Lernen effektiv ist und unter welchen eben nicht. Dabei nahm er eine wesentliche Differenzierung zwischen kooperativer Aufgabenstruktur und kooperativer Anreizstruktur vor. Die kooperative Aufgabenstruktur bezieht sich auf die Art und Weise, wie die Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Hier geht es darum, dass Lernende sich gegenseitig unterstützen, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten teilen und gemeinsam eine Lösung finden. Die Aufgabe ist so strukturiert, dass sie eine Zusammenarbeit erfordert. Die kooperative Anreizstruktur dagegen bezieht sich darauf, welche Ziele vorliegen und welche Konsequenzen sich für Lernende aus ihrer Zusammenarbeit ergeben. Im Gegensatz zu einer wettbewerbsorientierten Anreizstruktur, bei der Schülerinnen und Schüler gegeneinander antreten, zielt die kooperative Anreizstruktur darauf, was sich aus der Zusammenarbeit ergibt. Die Anreizstruktur kann eine individuelle oder eine Gruppenanreizstruktur sein. In einer individuellen Anreizstruktur erfahren Schülerinnen und Schüler eine Konsequenz für ihre individuellen Leistungen oder Verhaltensweisen. In einer Gruppenanreizstruktur hingegen ergibt sich die Konsequenz oder der Nutzen aus Leistungen oder Verhaltensweise der Gruppe als Ganzes. Alle kooperativen Formen im Unterricht beinhalten kooperative Aufgabenstrukturen, aber nicht alle beinhalten kooperative Anreizstrukturen. Slevin untersuchte nun die Wirksamkeit kooperativer Lernmethoden anhand der Unterscheidung zwischen Aufgabenstrukturen und Anreizstrukturen.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Effekte von kooperativen Lernformen auf Lernleistungen sind insgesamt eindeutig positiv. 63% der inkludierten Primärstudien kamen zu signifikant positiven Wirkungen. 33% fanden keine Unterschiede und in nur 4% der Studien erzielte die jeweilige Kontrollgruppe höhere Leistungen. Wirklich interessant wird es aber bei den Subgruppenanalysen. Es gibt substanzielle Unterschiede, Slevin bezeichnet sie sogar als dramatisch, zwischen den Lernleistungen von Lerngruppen anhand der Anreizstrukturen. 89% der Studien zu kooperativen Lernformen mit Gruppenanreizen kamen zu positiven Effekten. Aber keine einzige Studie zu kooperativen Lernformen ohne Gruppenanreize fand solche. Gruppenanreize, und zwar solche, die als Anreize für individuelles Lernen wahrgenommen werden, sind entscheidend für die Effektivität von kooperativen Lernformen. Die An- bzw. Abwesenheit von solchen Gruppenanreizen trennt effektive kooperative Lernmethoden von solchen, die genauso wirksam oder weniger wirksam sind als die der Kontrollgruppenbedingung. Kooperative Lernformen mit Aufgabenspezialisierung sind immer dann effektiver als nicht-kooperative Formen, wenn sie überhaupt Gruppenanreize, egal welcher Form, setzen. Kooperative Anreize sind aber alleine nicht ausreichend, um Lernleistungen zu erhöhen. Die zweite Zutat, die kooperative Lernformen erfolgreich macht, ist die individuelle Verantwortlichkeit. Der Beitrag aller einzelnen Gruppenmitglieder muss klar sichtbar sein und durch die anderen Gruppenmitglieder eingeschätzt werden können. Dies verhindert den anfangs genannten Effekt des Social Loafings. Wenn der Gruppenerfolg vom Beitrag jedes einzelnen Mitglieds abhängt, ermutigen und unterstützen sich Gruppenmitglieder gegenseitig und sanktionieren mangelnde Bereitschaft, sich einzubringen. Insgesamt kann man die Ergebnisse also wie folgt zusammenfassen. Anreizstrukturen sind wichtiger als Aufgabenstrukturen. Die Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler in Gruppen zu lernen hat keinen Effekt auf Lernerfolge. Entscheidend sind ein gemeinsamer Gruppenanreiz und die Abhängigkeit der Gruppenmitglieder von den Beiträgen der anderen. Zusammenarbeit ohne diese Bedingungen führt sogar zu schlechteren Leistungen. Vielleicht kann man es etwas vereinfacht auch so ausdrücken. Kooperatives Lernen ist dann effektiv, wenn es kollaboratives Lernen ist.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Die Ergebnisse der Meta-Analyse von Robert Slevin haben wichtige Implikationen für Schule und Unterricht. Sie zeigen zum einen, dass kooperatives Lernen wirksam eingesetzt werden kann, um die individuelle Leistung der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Zum anderen aber, dass bestimmte Bedingungen nötig sind, damit es zu dieser Wirksamkeit kommt. Wenn durch Kooperation tatsächlich Lernen ermöglicht werden soll, dann reicht es eben nicht, Schülerinnen und Schüler in Gruppen einzuteilen und ihnen eine Aufgabe zuzuweisen. Es müssen die beiden zentralen Bedingungen erfüllt sein, dass Lernende ihre individuellen Ziele nur erreichen können, wenn die Gruppe erfolgreich ist, und dass die individuellen Beiträge der Gruppenmitglieder zum Erfolg oder eben Misserfolg der Gruppe transparent sind. Zwei einfache Punkte, die jede Gruppenarbeit besser machen. In Folge 2 bin ich auf den Unterschied von Oberflächen- und Tiefenstrukturen von Unterricht eingegangen und diese Unterscheidung findet sich hier in gewisser Weise wieder. Eine Oberflächenstruktur wie die Sozialform der Gruppenarbeit ist irrelevant. Es kommt auf die Interaktionen an, die in der Gruppenarbeit passieren. Und diese kann man nach Slavin effektiv über Gruppenanreiz und individuelle Verantwortlichkeit steuern.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Neben Robert Slavin kommt man bei dem Thema des kooperativen Lernens an den Brüdern David und Robert Johnson nicht vorbei. Ebenfalls in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2000 untersuchten diese die Wirksamkeit verschiedener kooperativer Methoden auf Lernerfolge. Als besonders wirksam stellten sich hierbei solche Formen heraus, bei denen hinter der jeweiligen Methode eine konzeptionelle Einbettung lag. Mit anderen Worten, funktionieren die Formen besser, bei denen Kooperation ein festes Prinzip des Unterrichts möglichst vieler Lehrpersonen ist, als die, bei denen kooperatives Lernen eher singulär und kontextspezifisch eingesetzt wird. Und noch eine Meta-Analyse habe ich dieses Mal für Sie. Eva Künd, Kolleginnen und Kollegen, bestätigten 2013 ebenfalls positive Leistungseffekte des kooperativen Lernens und geben eine durchschnittliche gewichtete Effektstärke von 0,53 Standardabweichungen an, wenn kooperative mit nicht kooperativen Lernformen verglichen werden. Zugleich identifizieren sie folgende Moderatoren der Wirksamkeit. Erstens Schulfach. Es liegen höhere Effekte in Mathematik und den Naturwissenschaften als in sprachlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern vor. Zweitens Alter. Es liegen höhere Effekte für die Primarstufe als für die Sekundarstufe vor. Und drittens kultureller Hintergrund. Es liegen höhere Effekte in nicht-westlichen Kulturen vor. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Mit dem Kalenderspruch "Together everyone achieves more" hat diese Folge begonnen. Und es hat sich gezeigt, dass er, wie so oft bei Kalendersprüchen, nicht zutrifft. Robert Slavin hat schon 1983 sehr systematisch untersucht, unter welchen Bedingungen jeder oder jede zusammen mehr erreicht und einen wichtigen Grundstein für die Erforschung kooperativen Lernens gelegt. Und aus diesen Gründen ist diese Meta-Analyse aus meiner Sicht eine, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.